Könnte es jedoch passieren, dass wir negative Gefühle gegen Jehova entwickeln, anstatt ganz auf ihn zu vertrauen? Wie die Bibel zeigt, stehen wir tatsächlich in dieser Gefahr. Wie können wir ihr aus dem Weg gehen? Und was hilft uns, Jehova weiter zu vertrauen? Bruder Wilfried Utikal, Vollzeitdiener und Ältester aus der Versammlung Limburg, spricht darüber in dem Vortrag »Werde nie wütend auf Jehova«.
Es gibt sicher niemand unter uns hier im Stadion, der sich bewusst mit Jehova anlegt. Uns ist nämlich ganz klar, dass wir unweigerlich den Kürzeren ziehen würden. Ein Dichter brachte es einmal auf den Punkt: Deine Arme sind viel zu kurz, um mit Gott zu boxen. Außerdem möchten wir den allmächtigen Gott bestimmt nicht zum Feind haben, sondern wie im Falle Abrahams zum Freund. Doch es gibt da eine Gefahr. Diese Freundschaft könnte gefährdet werden. Ihr könntet mit mir zusammen einmal Sprüche Kapitel 19 lesen. Sprüche Kapitel 19, Vers 3. Die Torheit eines Erdenmenschen ist es, die seinen Weg verdreht. Und so ergrimmt sein Herz selbst gegen Jehova. Also, unsere Unvollkommenheit kann bewirken, dass unser Denken und Empfinden verdreht ist und nicht mehr objektiv. Deshalb ist es für uns alle so wichtig, darauf zu achten, dass keine unterschwellige Neigung in uns entsteht, auf Jehova wütend zu werden. So ein vorwurfsvolles Gefühl kann auf vielerlei Weise zum Ausdruck kommen, etwa indem man sein Los im Leben beklagt und mit Jehova indirekt hadert. Warum gelingt mir nie etwas? Oder warum habe ich es immer so schwer? Man könnte innerlich auf Abstand gehen, weil man zum Beispiel die Formulierungen des Sklaven vom nahen oder baldigen Ende als vage und unsicher abtut, dann das Dringlichkeitsbewusstsein verliert und es sich bequem einrichtet. Daraus resultiert logischerweise, sich nicht mehr uneingeschränkt am Versammlungsgeschehen zu beteiligen. Aus der Arbeitswelt kennt man ja den Begriff der inneren Kündigung. Man ist zwar körperlich anwesend, aber man ist nicht mehr engagiert bei den Zusammenkünften und Treffpunkten dabei. Die Folge könnte sein, ohne Not immer mehr Aufgaben und Vorrechte abzulehnen oder sich sogar ganz auszuklinken. Das wäre sicher eine gefährliche Entwicklung, nicht wahr? Was könnte denn der Grund dafür sein, dass im Herzen eines Menschen Liebe und Vertrauen zu Jehova in Verbitterung und sogar Wut umschlagen? Untersuchen wir vier Hauptursachen, die sich aus biblischen Beispielen ableiten lassen. Erstens, das Verhalten anderer. Zweitens, die Wechselfälle des Lebens. Drittens, man kennt nicht alle Fakten. Und viertens, die eigenen Fehler und Unvollkommenheiten. Kommen wir zum ersten Punkt, das Verhalten anderer. Wir wollen hierzu ein Beispiel darlegen. Die Israeliten standen laut 5. Mose 1 schon an der Schwelle zum Land der Verheißung und murrten doch ständig in ihren Zelten. Wir wollen das einmal in 5. Mose Kapitel 1, Vers 26 mitverfolgen. 5. Mose Kapitel 1, ab Vers 26. Ihr aber wünschtet nicht hinaufzuziehen, und ihr begannt euch gegen den Befehl Jehovas, eures Gottes, rebellisch zu benehmen. Und ihr murrtet ständig in euren Zelten und spracht, weil Jehova uns gehasst hat, darum hat er uns aus dem Land Ägypten herausgebracht, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, uns zu vertilgen. Wohinauf ziehen wir? Unsere Brüder haben veranlasst, dass uns das Herz schmolz. Das Ergebnis dieser Haltung kennen wir. Sie wurden dazu verurteilt, 40 Jahre durch die Wildnis zu wandern. Wer war nun Ihrer Meinung nach aber schuld an dieser mürrischen Haltung? Wenn wir nochmal in Vers 28, den ersten Teil, schauen, finden wir die Antwort. Unsere Brüder haben veranlasst, dass uns das Herz schmolz. Unbegreiflich. Das Fehlverhalten von 10 Männern diente als Entschuldigung für ein Millionenvolk, gegen Jehova zu rebellieren. Wir könnten heute auch sehr entmutigt sein, weil ein Glaubensbruder, vielleicht ein Ältester, etwas geäußert oder getan hat, was uns sehr gekränkt oder beleidigt hat. Wir könnten sagen, solange der Betreffende in der Versammlung ist, besuche ich keine Zusammenkünfte mehr. Wir könnten aber auch denken, wenn das so weitergeht, möchte ich nicht mehr zur Versammlung gehören. Fragen wir uns bitte hier, bin ich anfällig dafür zuzulassen, dass meine Freundschaft zu Jehova darunter leidet, wie sich andere Brüder verhalten? Kommen wir zum zweiten Punkt, den Wechselfällen des Lebens. Bei Unglücken oder Schicksalsschlägen neigen einige zu einer rein menschlichen Sichtweise, sehen sich persönlich angegriffen und verletzt. Sie geben deshalb Jehova die Schuld für Verlust und Zerstörung, für Leiden und Tod. Jesaja hat das beobachtet und in Jesaja Kapitel 8 beschrieben. Auch das könnt ihr mitverfolgen. Jesaja Kapitel 8, Vers 21. Und jeder wird gewiss durch das Land ziehen, schwer bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, dass er, weil er hungrig ist und sich sehr erzürnt hat, tatsächlich Übles herabrufen wird auf seinen König und auf seinen Gott und bestimmt aufwärts spähen wird, soll heißen, Gott, du trägst die Schuld für alle meine Tragödien. Der Blick zum Himmel spiegelt somit den ganzen menschlichen Frust wider und auch die Überlegung, wenn Gott doch einem jeden von uns nahe ist, wo war denn Jehova, als ich ihn gebraucht hätte? Der dritte Punkt. Man kennt nicht alle Fakten. Zur Zeit Hesekiels waren die Israeliten der Meinung, es sei verkehrt, wie Jehova vorgehe. Hesekiel 18, Vers 29a spricht davon, dass sie sich erdreisteten zu sagen, der Weg Jehovas ist nicht recht ausgerichtet, wenn er zum Beispiel den Bösen, der einsichtig ist, am Leben hält und den Gerechten, der Unrecht tut, sterben lässt. Doch das Urteil, das sie sich über seine Handlungsweise bildeten, beruhte auf ihrem lückenhaften Verständnis der Fakten. Auch wir verstehen nicht unbedingt bis ins letzte Detail alle Faktoren, die in einem Bibelbericht eine Rolle spielten oder die heute bestimmte Entwicklungen in der Zeit des Endes beeinflussen. Wir könnten kritisch bemerken, musste es wirklich so lange dauern und dabei so viel Elend, so vielen Menschen widerfahren, bis endlich die neue Welt kommt? Oder verlangt Gott von uns heute nicht übertrieben viel, wenn man an die ständigen Aktivitäten in der Versammlung denkt, während andere, die früher lebten, scheinbar bequemer ewiges Leben erhalten werden? Fragen wir uns auch an dieser Stelle, kommt es mir manchmal so vor, als sei der Weg Jehovas unfair? Und nun zum letzten und vierten Punkt, die eigenen Fehler und Unvollkommenheiten. Statt seine Schuld zuzugeben, versuchte Adam, sie Jehova in die Schuhe zu schieben. Adam beschwerte sich, die Frau, die du mir gegeben hast. Hier projizierte Adam sein eigenes Fehlverhalten auf jemand anders, letztlich auf Jehova. Er suchte sein schlechtes Gewissen auf einen Sündenbock abzuladen. So gab zum Beispiel eine verheiratete junge Schwester vor den Ältesten tatsächlich wütend Gott die Schuld, weil er ihr nicht geholfen habe, der Versuchung zu widerstehen, mit einem Mann aus der Welt die Ehe zu brechen. Ist das nicht absurd? Daher gibt die gute Nachricht eine andere Bibelübersetzung, Sprüche 19, Vers 3, wir haben den Text vorhin gelesen, folgendermaßen wieder. Mancher bringt sich durch eigene Torheit in Schwierigkeiten und gibt wütend Gott die Schuld daran. Fragen wir uns auch hier bitte, könnte ich wegen eigener Fehler so frustriert und unzufrieden sein, dass ich meinen ganzen Unmut an Jehova und seiner Versammlung auslasse im Hinblick darauf, wie er vorgeht oder entscheidet? Nun geht es aber darum, uns wirkungsvoll vor dieser Neigung zu schützen, auf Jehova wütend zu werden. Das Kongressmotto betont den entscheidenden Akzent. Nicht nur Jehova näher kommen, sondern nahe bleiben. Dazu gehört, dass wir mit unserem ganzen Herzen dauerhaft auf ihn vertrauen, nach Sprüche 3, Vers 5 und 6. Was können wir denn konkret dagegen unternehmen, wenn wir dann aber doch, vielleicht nach vielen Jahren treuen Dienstes, innerlich anfangen, mit Jehova zu hadern? Schauen wir uns doch unter diesem Aspekt die vier Hauptursachen noch einmal aus einem anderen Blickwinkel an. Der erste Punkt. Lass bitte nicht zu, dass deine Freundschaft zu Jehova darunter leidet, wie sich andere verhalten. Warum sollte man allen Gliedern einer Versammlung zürnen, die für Gott annehmbar sind und ihm loyal dienen, wenn man nur von einem anderen unvollkommenen Menschen beleidigt worden ist? Wäre es wohl weise, sich durch einen Menschen oder durch verschiedene Umstände sein gutes Verhältnis zu Jehova zerstören zu lassen? Hier ein Vergleich. Ein Mann kündigt plötzlich an, wegen eines Problems an seinem Arbeitsplatz wolle er sich jetzt von seiner Frau trennen. Das wäre doch total unsinnig, nicht wahr? Die Frau kann doch nichts für dieses Problem am Arbeitsplatz. Genauso unsinnig wäre es, Jehova die Schuld dafür zu geben, wie sich andere verhalten. Niemand ist so wichtig, dass wir seinetwegen Jehova verlassen sollten. Nehmen wir den zweiten Punkt. Denk bitte daran, Jehova ist nie die Ursache für unsere Probleme. Laut Jakobus 1, Vers 13 versucht Gott niemanden. Im Gegenteil, die Wechselfälle des Lebens, Unglücksfälle und Schicksalsschläge berühren Jehova sehr stark. Er kümmert sich angemessen um jeden Einzelnen. Die Opfer ungerechter Behandlung liegen ihm so sehr am Herzen, dass er sie dringend auffordert, alle Sorge auf ihn zu werfen, nach 1. Petrus 5, Vers 7. Er hat außerdem dafür gesorgt, dass alle unsere Probleme gelöst werden, indem er die Bösen wegtilgt und die Treulosen wegreißt, nach Sprüche 2, Vers 21 und 22. Um es einmal unzweideutig zu veranschaulichen. Nicht der erfahrene Krebsspezialist oder Onkologe und sein Team sind das Problem, sondern der bösartige Tumor, der den ganzen Körper angreift. Jehova und Christus arbeiten aktuell mit Hochdruck und erfolgreich an der Beseitigung der wie ein Krebsgeschwür wuchernden Sünde und deren Folgen in der Menschheit. Es ist also ganz klar, Jehova löst Probleme, er verursacht sie niemals. Der dritte Punkt. Beurteile Jehova bitte nicht nach eigenen Maßstäben. Oh Mensch, wer bist du denn in Wirklichkeit, dass du Gott widersprichst? Fragt Paulus nach Römer 9, Vers 20. Vergessen wir nicht, dass unser Horizont beschränkt ist.
Wir kennen nicht alle Fakten, schon gar nicht die, die das unmittelbar vor uns liegende Ende dieses Systems und die neue Welt betreffen. Gott als unfair zu bezeichnen, nur weil wir nicht alles verstehen, worüber die Bibel berichtet oder was heute vor sich geht, verrät, wie es um unsere Motivation und unser Vertrauen zu Jehova bestellt ist. So mag Gottes Wort keine ausreichenden oder gar keine Informationen zu Themen enthalten, die uns aber brennend interessieren. Zum Beispiel, wann genau die große Drangsal beginnt und wie im Einzelnen unsere Rettung vonstatten geht. Oder wie die Verwaltung der neuen Welt aussehen wird und welche Technologien es dann geben wird, zum Beispiel Autos oder Computer. Was wird uns helfen, uns hier nicht an Details festzubeißen und endlos zu diskutieren und zu spekulieren? Durch intensives Studium werden wir herausfinden, dass Gottes Weisheit sich sogar in den Dingen zeigt, die er unerwähnt liest. Durch Gebet und Geduld entwickelt sich schließlich in uns eine konkrete Vorstellung von Gottes liebevoller Persönlichkeit, seinen Maßstäben und seinem Vorsatz. Es ist wie bei einem Puzzle. Auch wenn einige Teile noch fehlen, kann dennoch das Gesamtbild der Endzeit und der neuen Welt klar erkannt werden, ohne den geringsten Zweifel. Wir wissen mehr als genug über Jehova und sein Handeln, um ihn als fair und gerecht einzustufen. Nun zum letzten und vierten Punkt. Zeige bei eigenen Fehlern und Unvollkommenheiten nicht auf den falschen Schuldigen. Der Hauptverursacher des Bösen, in dessen Händen die ganze Welt liegt, ist der Teufel, nach 1. Johannes 5, Vers 19. Manches ist auch auf Zeit und unvorhergesehenes Geschehen zurückzuführen, nach Prediger 9, Vers 11. Das heißt, manche sind einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Zum Beispiel werden durch die Explosion einer Autobombe zufällig anwesende Passanten schwer verletzt und sogar getötet. Trifft Gott die Schuld daran? Niemals. Und es kommt sehr oft vor, dass wir ernten, was wir selbst gesät haben, nach Galater 6, Vers 7. Auch hier ein Vergleich. Ein Auto ist vielleicht für eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Kann man aber den Hersteller verantwortlich machen, wenn der Fahrer viel zu schnell, das heißt mit Vollgas, in eine scharfe Kurve fährt und einen Unfall verursacht? Der Missbrauch der Freiheit verantwortet der Einzelne, nicht Gott. Nach dieser richtigen Sicht auf die vier Hauptursachen nehmen wir uns doch an den zwei treuen Kundschaftern, Josua und Kaleb, gemäß 4. Mose 14 ein Beispiel. Sie kamen begeistert mit einem positiven Bericht zurück. Ein sehr, sehr gutes Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt, ermunterten sie. Jehova ist mit uns. Doch trotz ihres starken Glaubens an Jehova blieb es Josua und Kaleb nicht erspart, mit den übrigen pessimistischen, rebellischen Israeliten 40 Jahre durch die Wildnis zu wandern. Beklagten sich jetzt die beiden? Das sei doch ungerecht, 40 Lebensjahre verschenkt? Oder wurden sie verbittert und versuchten, auf eigene Faust das verheißene Land zu erobern? Auf keinen Fall. Daher durften gemäß 4. Mose 14, Vers 30 diese zwei, Josua und Kaleb, schließlich in das Land der Verheißung einziehen. Zwar viel, viel später als gewünscht, aber loyal auf Jehovas Seite. Und das war doch wohl das Allerwichtigste. Kreiden wir daher Jehova unlösbare Probleme nicht an. Ertragen wir vielmehr Probleme, die sich nicht beseitigen lassen, bis Jehova zu seiner Zeit handelt. Sind wir wegen irgendwelcher Unvollkommenheiten anderer oder wegen eigener Schwächen frustriert, dann konzentrieren wir uns doch bewusst auf die wunderschönen Eigenschaften Jehovas. Sie entschädigen uns für alle menschlichen Fehler und Ungeschicklichkeiten. Und malen wir uns dann, gerade wenn wir mal ganz unten sind, die von ihm versprochene herrliche Zukunft in den allerschönsten Farben aus. Fragen wir uns bitte zum Schluss, wo wären wir denn ohne Jehova? Hüten wir bitte diese Freundschaft zu Jehova wie einen kostbaren Schatz. Boxen wir auf keinen Fall mit Jehova. Es wären Schläge in die Luft. Wir zögen nur den Kürzeren und gingen selbst dabei K.O. Bleiben wir daher Jehova nahe und lassen wir bitte nie und nimmer zu, dass wir auf Jehova wütend werden.
Ja, diese Worte waren sehr zeitgemäß. Können wir Jehova und seiner Organisation nicht dankbar sein, die uns dabei helfen, Unvollkommenheiten und Prüfungen so zu sehen, wie Jehova sie sieht?